Willkommen zu unseren True Cybercrime Stories mit spannenden Geschichten, echten Fällen und wissenswerten Hintergrundinfos. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und gemeinsam mit Janik Heimann sprechen wir über die Themen, Trends und Fälle vergangener und gegenwärtiger Cyberkriminalität. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Und los geht's, lieber Janik. Heute geht's wieder um etwas Spezielles rund um die True Cyber Crime Stories. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Jan. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Und vor allen Dingen nochmal so ein bisschen der kleine Abstecher zurück. Da hatten wir ja unser erstes Themen-Special. Da ging es nämlich um Cyberversicherungen, also quasi die Versicherbarkeit von Risiken, die sich natürlich auch aus der Bedrohung rund um Cyberangriffe und damit natürlich auch Cybercrimes ergeben. Und jetzt wollen wir so ein bisschen von dem Special Versicherung zum nächsten Special, nämlich zum Special, was mache ich denn überhaupt so ein Stück weit? Risikomanagement, ein Stichwort, vor allen Dingen dann aber das vielleicht größere Thema Backups, also sichere Backups generell. Als weiteres Themen-Special mal rauspicken. Also insofern wäre das unser heutiges Stichwort, sichere Backups generell, nämlich vor allen Dingen unter dem Stichwort Risikomanagement, weil das ist dann die Querverbindung zu dem Cybercrime-Kontext generell, weil es natürlich auch darum geht, wie man sich nicht nur durch eine Versicherung, sondern vor allen Dingen auch faktisch, das ist ja ein ganz wichtiger Ansatz, vor Auswirkungen von etwaigen Bedrohungen, also rund um Cyberangriffe insbesondere schützen kann. Und da sind wir im Thema. Und da wollen wir uns heute drüber unterhalten, nämlich insbesondere mal so ein bisschen durchleuchten und auch miteinander diskutieren, was ist denn das überhaupt, so ein Backup, und welche Relevanz haben Backups für Organisationen, die Größe, die Struktur, vielleicht auch die verschiedenen technischen Rahmenbedingungen, die da durchaus logischerweise zu betrachten sind. Und da holst du uns dann ab. Und insbesondere vor allen Dingen aber auch das Thema, ich denke, das wird man heute irgendwo immer auf dem Schirm haben müssen und passt jetzt thematisch dann auch wieder wie die Faust aufs Auge hier in den Podcast rein, Ransomware-Angriffe und andere Angriffsszenarien und in dem Zusammenhang dann relevante Backup-Strategien oder vor allen Dingen Rückgriffe auf das, was dann dort in den Backups ist, oder Querverbindungen hin zu der Bedrohung, oder ist die Bedrohung zu Ende im Operativen oder schwappt sie ins Backup-Gebilde? Ich glaube, das sind so die Dinge, so grob gesprochen, über die wir uns thematisch heute unterhalten könnten. Oder habe ich was vergessen, Janik?
Ja, genau, das ist absolut richtig. Das ist ja, ein sehr, sehr spannender Themenkomplex, der auf jeden Fall auf der letzten Folge aufbaut.
Dann spannen wir den Spannungsbogen doch heute auch nochmal so ein bisschen weiter und überlegen wir uns, wenn man jetzt mal von der Systematik auf das Ganze schaut, also grundsätzlich Backups, was fällt dir, ist jetzt natürlich ein großer Begriff und auch echt ein weites Feld, aber was fällt dir jetzt erstmal vielleicht operativ und strukturell dazu ein? Was sind so die Sachen, die dir sofort unter IT-Sicherheitsgesichtspunkten und ja auch aus deiner operativen Arbeit in den Kopf schießen? Backups, einfach nur mal so hingeschmissen als Stichwort. Bin mal gespannt, was jetzt kommt.
Der Stichwortgeber.
Genau.
Also, wie du richtig gesagt hast, das Thema Backup ist einfach ein weites Feld. Grundsätzlich fängt es ja schon damit an, dass man eine Sicherungskopie der lokalen Festplatte seines Laptops, also Backup ist eine Sicherungskopie auf Deutsch. Und es fängt grundsätzlich natürlich an mit einer Sicherungskopie der eigenen lokalen Daten, auch vom USB-Stick zum Beispiel. Und somit eine Trennung der Speichermedien von meiner Laptop-Festplatte und meinem USB-Stick. Und das ist so die simpelste Art und Weise eines Backups, wenn man so will. Ich glaube, um das hier nicht zu weit aufzuspannen, wir konzentrieren uns natürlich heute auf den Backups von operativen Daten. Da gibt es die simpleren Mechanismen, die wirklich auch eine Kopie darstellen, beispielsweise ein Scheduled Task, der wiederkehrend zu einer gewissen Uhrzeit eine Kopie von Daten erstellt, um auf ein anderes Speichermedium, auf eine NAS, auf eine USB-Festplatte, vielleicht auch auf ein Tape sichert. Das ist auch noch eine relativ althergebrachte Art und Weise von Backup. Und das Thema, was wir alle operativ, glaube ich, täglich in der IT kennen und was für jeden wichtig ist, sind die imagebasierten Backups, die Backups, die eine Integrität meiner Daten garantieren. Und damit ist eben eine Sicherung von einem Server, sowohl von einem physikalischen Server als auch von einer virtuellen Maschine, einer VM gemeint. Da greift man auf verschiedene Softwarelösungen zu. Große bekannte Unternehmen sind da Arim, Acronis, TrueDisk und ich überlege gerade, wen kenne ich noch? Dann gibt es von Microsoft selbst eine Backup-Lösung, Dell Data Domain. Also ich glaube aber, die Größen sind tatsächlich Beam und Acronis, die kennt man
Ja,
auch.
ja.
Und hier geht es dann im Technischen wirklich darum, dass ich ein Abbild meines Servers oder meines virtuellen Servers ziehe und dann die Möglichkeit habe, sowohl auf Filesystemebene einzelne Dateien zurückzubringen, wiederherzustellen. Das ist dann relevant, wenn vielleicht ein Mitarbeiter aus Versehen etwas gelöscht hat oder wenn eine Einzelapplikation gecrashed ist. Aber auch, und das ist dann tatsächlich vor dem Hintergrund der Ransomware-Gefahr relevant, dass ich dieses Image nutze, um einen Server vollständig wiederherzustellen. Also sowohl einen dedizierten Server, in dem ich dann, auf dem ich dann quasi aus diesem Image heraus ein komplett, ja, das Betriebssystem komplett wiederherstelle, direkt auf der Hardware, oder als virtuelle Maschine, die ich neu erstelle, nachdem ich einen Schadfall hatte, der so umfangreich ist, dass die Neuerstellung einfach angezeigt ist.
Oh, da sind wir jetzt hier aber schon in der eigentlich tiefsten Diskussion angelangt, nämlich, das ist jetzt das, was mich schon dann auch vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal etwas besonders interessiert. Wenn wir jetzt, also den Fall hast du ja genannt, Ransomware-Attacke oder irgendetwas, was letzten Endes jetzt schadcode-mäßig sich darstellt und wir sind also auf sozusagen die vollumfängliche Wiederherstellung angewiesen. So, wie kann ich denn jetzt aber sicherstellen, und ich glaube, das ist jetzt strategisch durchaus schon eine interessante Frage, auch bei der Gestaltung der Backup-Struktur, dass der Schadcode oder die Ransomware jetzt nicht auch im Backup landet. Also wie kriege ich das denn jetzt operativ und strukturell so hin, dass ich wirklich mit relativ großer Sicherheit zumindest das Backup oder das Image, von dem du eben sprachst, überhaupt wieder nutzbar machen kann?
Da gibt es zwei Ansätze. Also der eine Ansatz ist tatsächlich erstmal die Strategie, dass ich mir überlege, da muss ich vielleicht ein bisschen zurückspringen, dass ich
Ja,
mir zum
gerne.
einen überlege, wie häufig möchte ich ein Backup machen
Ja.
und zum anderen überlege, wie lange speichere ich das Backup und wo speichere ich das Backup. Das sind so drei Grundüberlegungen. Das, wie häufig ist eigentlich jetzt, was die Ransomware angeht, dahingehend zum Beispiel wichtig, dass viele Verfahren so althergebracht und machen einfach nachts eine Sicherung. Das ist in vielen Businessfällen auch in Ordnung. In einigen Anwendungsfällen ist es aber so, wenn ich beispielsweise eine komplexe Logistik habe, viele Bewegungsdaten in meinem ERP-System, dann muss ich mir natürlich überlegen, im Falle einer Ransomware-Attacke und ich sage, mein System ist jetzt hier irgendwo, ist jetzt irgendwo nicht mehr nutzbar. Ich muss jetzt aus meinem Backup mein System vollständig wiederherstellen. Wie lange kann ich eigentlich auf die oder welche Gap von Bewegungsdaten kann ich
Ja.
eigentlich aushalten? Und beispielsweise bei einem Lagersystem kann man dann sagen, eine Gap von 24 Stunden, das wäre schon hochproblematisch, da wieder was, also etwas wiederzufinden in diesem Lager.
Ja.
Und das sind dann Gedanken, die ich mir machen muss bei der Fragestellung, wie häufig mache ich mein
Ja.
Backup? Das
Das
wäre dann
Backup-Intervall sozusagen.
ganz
Ja.
genau, ganz genau. So, da ist die Fragestellung ganz relevant.
Da
Dann nächstes.
ganz kurz nur die Zwischenfrage, Heimann, weil ich war, Jannik, weil ich weiß, dass sie wirklich kommen wird. Also wahrscheinlich auch bei dir laufend, als auch bei uns so grob oder jetzt nicht falsch verstehen, aber ich stelle die Frage jetzt einfach mal aus der operativen Praxis, gerne auch aus KMU-Praxis. Und was ist so die gängige Intervallebene? Gibt es da eine Empfehlung?
Klassischerweise ist die Empfehlung, also nee, die Empfehlung nicht. Also der klassische Intervallebene, die man wirklich noch in 90% der Fälle sieht, ist nachts. Also einmal alle 24 Stunden. Leider ist es auch tatsächlich so, dass viele Leute ein derart schwaches Backup-System, was die Performance angeht, haben, dass es teilweise auch nicht mal wirklich 24 Stunden sind, weil es eben überlappend ist. Also eigentlich ist man bei 48 Stunden. Das ist Todsünde, meiner Meinung nach. Ich glaube, ein System, was sich bewährt hat, auch hinsichtlich der Last, die das Ganze dann verursacht, ist, dass man gruppiert in 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden und 24 Stunden. Und das muss man dann wirklich im Individualfall gruppieren auf Basis der Applikation und der operativen Anforderungen.
Na klar.
Weil es gibt einfach Dinge, da verändert sich nicht viel. Da kann ich sagen, gut, das kann ich alle 24 Stunden sichern. Es gibt aber gerade Sachen wie ein ERP-System, ein ERP-System in einer mittelgroßen Serienproduktion. Wenn ich da 24 Stunden Datenverlust habe, da kriege ich das ist derartig aufwendig, das zu restaurieren, wenn ich möglicherweise per EDI-System an Kunden und Lieferanten angebunden bin. Und dann muss ich das alles händisch zusammenfriemeln und da sage ich dann 3 Stunden und je nach Business Case sogar 1 Stunde. Der große Vorteil ist, in einer virtualisierten Infrastruktur, beispielsweise mit VMware, und dann bei einer leistungsfähigen Backup-Software wie Veeam, soll an der Stelle keine Schleichwerbung sein, aber hat sich halt wirklich sehr
Bewährt.
stark bewährt, kann ich problemlos einmal die Stunde ein Backup ziehen, weil ich spreche dann an der Stelle ja von inkrementellen Backups. Das heißt, dieses stündliche Backup ist sehr, sehr gering.
Wobei man natürlich kann ich jetzt aus meiner anwaltlichen Praxis durchaus auch noch ergänzen, bei VMware auch immer so das Thema habt, also ja, bewährt, sicherlich auch sehr, sehr weit verbreitet. Man muss halt immer nur schauen, dass man auch wirklich in der richtigen Lizenzsituation das Ganze nutzen. Das ist gerade bei, vielleicht ein kleiner Hinweis so aus der Praxis, bei Gruppen oder Konzernstrukturen ist das manchmal gar nicht so ohne. Und da rutscht man ganz schnell vielleicht auch in Konstellationen, die dann wirklich Richtung Lizenzverstöße und auch ein Stück weit Monitoring, dann kommt es halt auch hoch, gerade von Legal Entity zu Legal Entity irgendwo übergreifend genutzt wird. In Konstellationen, wo es ein bisschen haarig werden kann. Also das haben wir in der Praxis schon vielfach erlebt. Also vielleicht einfach nur der kleine Hinweis. Aber zurück zum wirklich Operativen. Und da haben wir jetzt, also das war die Zwischenfrage, das Backup-Intervall. Also glaube ich, ganz gut analysiert, insofern, dass man durchaus mitnehmen kann. So eine ganz, war mir eigentlich auch klar, ich wollte es nur nochmal von dir hören, so eine ganz klare Leitlinie. Immer alle so und so viele Stunden oder alle so und so viele Tage kann es nicht mehr geben. Gibt es auch nicht. Es kommt halt darauf an, auf den Business Case und auf die ganzen Zusammenhänge. Aber insbesondere auch natürlich auf die, ja, wie soll ich sagen, Strategie generell, wie man da aufgestellt ist und welche Daten da Verarbeitung finden. Das ist das Intervall. In jedem Fall kann man sagen, das Intervall wird heutzutage deutlich kürzer, weil die Datenmengen natürlich auch deutlich schneller wachsen. Das kann man sicherlich so stehen lassen. Aber was haben wir als nächstes? Also Intervall ist die Zeitspanne und dann?
Das nächste wäre die Retention, also das heißt, wie lange hebe ich meine Backups auf und in welcher Form? Also mit welcher Form meine ich wohlgemerkt, spreche ich jetzt hier, habe ich inkrementelle Backups oder reverse inkrementelle Backups? Also
Erklär es uns
sprich,
kurz.
also ich starte bei klassischen inkrementellen Backups, starte ich an einem Tag X mit einem Vollbackup. Und auf diesem Vollbackup baue ich immer weiter auf, sodass immer mehr inkrementelle Backups entstehen, die sich aber auf dieses Vollbackup am Anfang beziehen. So, das heißt, meine inkrementellen Backups sind ohne dieses Vollbackup nicht funktional. Dafür gibt es dann die Reverse Incremental Backups. Das heißt, mein letztes Backup ist immer ein Vollbackup und die Stände davor, beispielsweise von vorgestern, von vorvorgestern etc. Das sind inkrementelle Backups. Diese Strategie nennt man Reverse Inkrementell. Das hat gewisse Vor- und Nachteile in der Performance, in der Speichernutzung, aber auch im Risiko, dass ich möglicherweise Probleme mit meinem Vollbackup bekomme. Also in dem Moment, wo ich eine Reverse Inkrementell Strategie fahre, habe ich eine sehr hohe Last auf meinem Speichersystem, weil ich quasi immer ein Vollbackup ziehe, habe aber die Sicherheit, dass ein verdeckter Defekt an meinem Backup weitestgehend ausgeschlossen ist. Während, wenn ich referenziere auf ein 180 Tage altes Vollbackup mit meinen inkrementellen Backup-Punkten, dann kann es natürlich in irgendeiner Form passieren, weil ich da einfach ein großes Vollbackup liege, was immer älter wird, dass da Integritätsprobleme entstehen, die dann möglicherweise mir insgesamt Probleme in meinem Backup bringen, weil mein inkrementeller Sicherungspunkt von gestern nicht funktioniert ohne das Vollbackup, was 180 Tage alt ist. Und also das muss man so sehen. Wobei das Thema will ich auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil dazu ist dann einfach der wichtige Ratschlag zu geben. Es ist einfach zwingend erforderlich, dass ich wirklich eine Backup-Strategie mit Hand und Fuß habe und dass ich meine Backups regelmäßig auf Funktion prüfe. So, das gehört einfach zur Backup-Strategie. So, und das gleiche ich dann ab mit der Art und Weise, also das gehört zur logischen Backup-Strategie und da drin findet sich dann auch die technische Backup-Strategie. Und dann weiß ich auch, was muss ich wann wie prüfen und welche Risiken habe ich, weil das würde jetzt wirklich zu operativ reingehen. Grundsätzlich geht es einfach wirklich daran, wie viele Tage, Wochen, Monate möchte ich in die Vergangenheit springen. Und das ist dann auch wieder sehr wichtig für das ganze Thema Ransomware. Denn ich habe natürlich theoretisch das Problem, dass ich eine Art Zeitbomben-Ransomware in mein System bekommen kann, die dann einfach heute mein System verseucht, die dann darauf wettet, dass ich beispielsweise nur 30 Sicherungspunkte habe oder haben werde. Sprich, heute in 31 oder in 32 Tagen hochgeht und die Wette der Kriminellen ist in dem Fall, dass dann quasi auch alle Backups von mir verseucht sind. Sprich, wenn ich aus den vorhandenen Backups eine neue VM ziehen würde, die ich dann starte als Gegenmaßnahme, um mein System zu restaurieren, dann zündet dort wieder die Zeitbombe, so dass ich dann sehe, okay, mein Backup ist eigentlich wertlos. Das würde dann dazu führen, dass ich im Grunde genommen nur noch Rohdaten aus meinen Backup-Archiven rausfriemeln kann und mein System von Hand restaurieren müsste. Das ist das eine Thema. Deswegen ist so ein bisschen die Empfehlung von mir. Es macht tatsächlich vielleicht keinen Sinn zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang inkrementelle Backups von jedem Tag. Aber moderne Backup-Lösungen bieten die Möglichkeit einer sogenannten Long-Term Retention Policy. Das heißt, dass ich einfach mein Backup so konfigurieren kann, dass ich sage, okay, bitte die letzten 45 Tage möchte ich tagesaktuell gesichert haben. Und danach hast du bitte für 4 Wochen eine wöchentliche Sicherung. Und danach hast du bitte für 9 Monate eine monatliche Sicherung. Damit habe ich immer einen Ausgangspunkt, wo ich auch in einem solchen Case, wo eine wirklich intelligente Schadsoftware gegen mich arbeitet, dass ich dort gute Chancen habe, noch an einen funktionalen Stand zu bekommen. Aber was ich auf keinen Fall heutzutage machen würde, wäre einfach zu sagen, komm, ich mache einmal in der Nacht ein Backup und das für 2 Wochen oder gar 7 Tage, weil
Verstehe.
da ist wirklich das Risiko zu groß, dass da die Ransomware das Backup erst verseucht.
Und welche anderen Mechanismen oder Mittel kann ich einsetzen oder strukturelle Ansätze, um zu verhindern, dass so ein Ransomware-Angriff oder sonstige Angriffsszenarien einfach auch ins Backup rüberschwappen?
Da bin ich dann zum einen also hier sind wir beim dritten Punkt von den eben erwähnten 3 Punkten, nämlich vom Backup-Ziel. Wo sichere ich mein Backup? Auf welchem Medium und wo ist das Medium? Jetzt hat ein Backup natürlich erstmal die Eigenschaft von also das ist ein Werkzeug zur Disaster Recovery. Ja, wie groß das Desaster ist, kommt jetzt drauf an. Es kann sein, dass ein Kollege etwas gelöscht hat, dann ist es ein sehr kleines Desaster. Es kann sein, dass ich einen Brandschaden habe, einen Wasserschaden oder einen Ransomware-Schaden, dann ist es natürlich ein handfestes Desaster. Aber wir sprechen hier generell von Disaster Recovery. Da ist das Thema Ziel ein wichtiges Thema. Jetzt, seit wir diese Ransomware-Problematik haben, kam das Thema Air-Gapped-Backup wieder ganz groß. Hier gibt es die althergebrachte Art und Weise von Tapes in Tape Libraries, also Speicherbänder, quasi analog zu einer VHS, nur deutlich leistungsfähiger. Diese Bänder bieten für wenig Geld viel Speicherplatz und haben eben den Charme, dass ich relativ schnell ein Vollbackup auf so ein Band schreiben kann und das kann dann einfach jemand mit nach Hause nehmen. So Bänder sind klassischerweise immer in den letzten 30, 40 Jahren schon eine klassische Gegenmaßnahme gewesen gegen Brandschaden, Wasserschaden, weil man gesagt hat, man hat rotierend einfach ein Band abends mit nach Hause genommen und hatte quasi die ganze IT in Klammern auf diesem Band.
Wobei dann
So.
natürlich schon die Frage ist, ob nach Hause dann die ideale Lösung ist oder ob man es woanders, Bankschließfach oder was
Genau.
weiß ich, für so ablegt. Genau, aber vom Grundsatz her bin ich bei
Ist, das
dir.
ist so,
Ja,
so ein bisschen der
ja,
klassische Weg.
ja.
Ich glaube, der interessantere Weg ist heutzutage, weil ich persönlich bin kein großer Verfechter von solchen Bändern. Das ist schon gut, nur das Problem ist halt, dass das erfordert, dass sich jemand dafür zuständig fühlt.
Klar.
Und das ist einfach eine Sache, ja gut, das kann auch in die Hose gehen.
Ja.
Es gibt dann als Alternative zu einem normalen Bandlaufwerk noch sogenannte Tape Libraries. Diese Tape Libraries sind bestückt mit Kassetten. In diesen Kassetten sind mehrere Bänder und die können die automatisch durchwechseln. So eine Tape Library ist aber meiner Meinung nach in diesem Ransomware-Szenario auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Eine Tape Library ist prima für eine Langzeitarchivierung, weil so ein Band kann eben 18 Terabyte oder sowas problemlos wegstecken. Und die Tape Library kann dann da ein interessantes Speicherarchiv sein, wenn ich da 30, 36 Bänder drin habe. Und die wechselt die dann automatisch durch und macht diese Retention für mich. Das ist prima. Da weiß ich einfach in dieser Tape Library, da habe ich Speicherstände der letzten Jahre, kann eine prima Langzeitarchivierung machen. Was die Ransomware angeht, muss man natürlich wieder annehmen, wenn der Bösewicht im System ist und der ist schon so schlau, dass er versucht, meine Backups anzugreifen. Die Tape Library ist für gewöhnlich auch am System angeschlossen, kann also auch manipuliert werden im Härtefall.
Ja.
Und es muss sich auch jemand drum kümmern und es ist auch kein ganz günstiges Thema. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Königsweg, um den es ja heute auch so ein bisschen geht. Ich
Ja.
finde es ein hochinteressantes Thema und zwar um das Thema unveränderliche Backups. Also Hardened Repository, Immutable Backup, wie auch immer man es nennen möchte. Es geht darum, dass man mit einer geschickten Architektur Backups erstellen kann, die nicht mehr veränderbar sind. Nicht mehr veränderbar meint damit, also da muss man genau differenzieren, dass man auch hier technisch nichts Falsches sagt. Was gemeint ist, ist, dass mein Backup-Ziel in der Regel in dem Konzept, in dem ich das jetzt bespreche, ist ein Linux-System mit einem speziellen Filesystem. Und dieses spezielle Filesystem hat den Charme, dass ich eine Datei auf dieses Filesystem schreiben kann. Und ich gebe dieser Datei dann während dem Schreibvorgang ein Locking. Und solange diese Datei gelockt ist, kann die nicht gelöscht und nicht verändert werden auf einer Filesystemebene.
Also
So.
so einen, ich sag jetzt mal, ultimativen Schreibschutz im weiteren Sinne. Ja.
Genau. Und dieser Schreibschutz ist mit einem Zeitschloss im Prinzip ausgestattet. Das heißt, da ist ein Zeitschloss dran auf der Ebene des Dateisystems. Das heißt, das Backup-System hat damit nichts zu tun. Das Backup-System schreibt eine Datei auf dieses Ziel. Dieses Ziel kann ein normaler Server sein, der eben in einer speziellen Konfiguration eingerichtet ist. Und während das geschrieben wird, das Backup, wird da direkt reingeschrieben, okay, dieses Backup ist jetzt für 4 Wochen unveränderlich, beispielsweise. Denn nach diesen 4 Wochen möchte ich ja auch, dass mein Backup-System dann die Daten wieder löscht, um neue
Ja,
drauf zu schreiben. Das
ja.
soll ja möglichst automatisiert werden. Das ist meiner Meinung nach eben sehr wichtig, weil dann trägt keiner die Verantwortung in dem Sinne. Das heißt,
Kann
wenn
nicht
jemand
vergessen
krank ist
werden,
oder
kann,
so, genau,
genau,
es kann nicht
ja.
vergessen werden, richtig? Und der Clou ist, dass man das im Grunde so einrichtet, idealerweise, dass man. Also, denn jetzt wird natürlich jemand, der vielleicht ein bisschen kritisch mitdenkt, sagen, okay, aber was ist denn, wenn dieser Server gehackt wird?
Ja.
Ja, das heißt, der Backup-Server, von dem gehen wir in diesem Szenario, so wie wir das einrichten, bei der Sysfact gehen wir davon aus, dass wir sagen, der Backup-Server, das ist ein Windows-Server,
Ja.
den betrachten wir mal als gehackt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass unser Backup-Server kompromittiert wird. Wir richten das Ganze so ein, dass wir vereinfacht gesagt dem Backup-System noch die Möglichkeit geben, die Datei auf diesen Linux-Server zu schreiben. Und wir durch dieses File-Locking, was mit diesem Zeitschloss vereinfacht gesagt ausgestattet ist, kann der diese Datei dann auch wieder löschen, wenn sie sozusagen durch die, also am Ende ihres Lebenszyklus ist. Aber wir schmeißen quasi den Schlüssel zum Root-Account des Systems weg. Das heißt, dieser Zielserver, der kann nur noch als Backup-Speicher genutzt werden. Man kann natürlich selektiv da gewisse Dinge offen lassen, dass man beispielsweise Updates installieren kann. Das ist aber unserer Meinung gar nicht möglich, gar nicht nötig, sondern wir richten dieses System wirklich so ein, dass wir danach im Prinzip keinen Rootzugriff mehr auf dieses System haben und dieses System nur an- oder ausmachen können.
Ja.
Weil nur diese Dimension der Ultima Ratio gewährleistet, dass ein Angreifer auch nicht auf das System kommt.
Ja, klar,
Weil
na
es
klar.
keinen Zugriff mehr gibt
Ja.
auf Root, sprich auf den Systembenutzer.
Gut, aber
Und
das sollte doch dann eigentlich, sage ich jetzt mal, das Mittel der Wahlen sein, dann in der Regel und jetzt Zweck wieder, dritter Punkt, sind wir ja gerade irgendwo so ein bisschen, der Zweck des Backups ist ja welcher, deiner Meinung nach überwiegend?
heutzutage definitiv überwiegend, also Disaster Recovery.
Ja.
Die Definition von Disaster ist heutzutage am akutesten
Ja.
wahrscheinlich eine Ransomware-Attacke
Ja.
im KMU-Bereich.
Ja. So, und
Also
dann ist doch, genau, und dann ist doch auch die Frage, was spricht denn eigentlich dagegen? Denn wann sollte man oder zu welchem anderen Zweck als dem, vielleicht gibt es ja schon auch noch, gerade bei der Unveränderlichbarkeit und so weiter, kann man ja auch vielleicht die Frage der Archivierung und des Backups so ein bisschen auch miteinander gekoppelt betrachten. Das sind ja, glaube ich, auch nochmal ganz spannende Fragen. Aber vom Grundsatz her, was soll es denn für andere Ansätze geben, die dann dagegen sprechen, dass man das Backup lockt? Weißt du, weil ich meine, es ist ja im Operativen nicht notwendig, es zu nutzen. Es ist ja eben nur ein Backup. Also sollte das doch mittlerweile auch so ein bisschen das Mittel der Wahl sein. Oder wie siehst du das in der Praxis? Wie entwickelt sich das jetzt auch so von den Gesamteinsatzszenarien? Wie entwickelt sich das? Und auch kostenmäßig, das kann ja jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied machen, oder? Liege ich da komplett falsch?
nee, da liegst du absolut richtig.
Ja.
Ich glaube, das Problem ist, also mal ganz ehrlich und von Herzen gesprochen, das Thema Backup wird einfach insbesondere im KMU-Bereich wirklich arg
Ja.
vernachlässigt. Das muss man einfach sagen. Und ich stimme dir da voll und ganz zu, man bricht sich kostentechnisch keinen Zacken aus der Krone, ein derartiges Backup einzurichten. Das ist auch vom Aufwand
Ja.
her kein
Ja.
Problem.
Ja.
Leider sind wir in vielen Fällen, das zeigt einfach die Praxis auf einem Niveau, wo es nicht nur ein derartig sinnvoll ausgeführtes Backup gibt. Es gibt nicht mal eine definierte Backup-Strategie,
Das ist es, ja.
geschweige denn, dass sich beispielsweise eine Unternehmensleitung mal damit auseinandergesetzt hat,
Ja.
wie viel Backups sie haben. Also
Ja.
in der Regel ist es leider so, dass wenn es dann drauf ankommt, dann ist eher das Daumendrücken, dass man überhaupt ein Backup
Ja,
hat.
und da muss ich
Und
auch wirklich, da muss ich aus der Praxis jetzt, aus datenschutzrechtlicher Sicht jetzt primär auch noch mal einfließen lassen. Also, wenn man zum Teil dann so, ne, da sind wir ja auch über diese ganzen Querverbindungen dann früher oder später gelandet, so ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung mal vor sich hat, mit irgendwem und letzten Endes dann diese damit zugehörigen Beschreibungen von technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ne, da steht dann zum Teil, also auch immer noch, wir sind im Jahr 2023, steht dann halt drin, ja, wir haben ein Backup oder sowas. Ne? Also du weißt, was ich meine. Da ist ja weit weg. Auch die Dokumentation von dem, was auch nur ansatzweise einen Nutzen bringt. Und von daher müsste man sich doch eigentlich jetzt als wirklich jedes Unternehmen mal die Frage stellen, wie ist meine Backup-Strategie? Habe ich überhaupt eine? Sollte ich das mal vielleicht ein kleines bisschen projektmäßig, das ist ja auch gar kein Riesenaufwand, projektmäßig zumindest mal so ansatzweise ja, aufräumen und eine gewisse Struktur da reinbringen und dann zumindest die einfachen Dinge, die du jetzt ja auch sagtest. Also einfachste, also in Anführungszeichen einfachste Mechanismen, die auch keinen riesen Kostenaufwand mit sich bringen, einfach mal wirklich als Mittel der Wahl dann auch einsetzen, um zumindest mal das, worum es ja heutzutage geht, ne? Ransomware. Und man hört es ja rechts und links überall und wir sind ja auch beim True Cybercrime Podcast. Also von daher ist es ja auch irgendwo logisch, dass es hiermit zusammenhängt, das letzten Endes einfach so umzusetzen, wie du es eben dargestellt hast. Vielleicht ist das vielfach auch so einem Mittelstandsmanagement, wie du sagst, in der Dichte, in der Tiefe, auch in den technischen Zusammenhängen, die ja gar nicht so tief sind, gar nicht bewusst. Siehst du das auch so? Ist das die Situation? So habe ich dich verstanden, oder?
ja, das ist definitiv die Situation. Also ist es, glaube ich, im Management vielen nicht bewusst, aber tatsächlich auch irgendwo in der IT im weitesten Sinne, weil man da einfach gewisse Dinge unter den Tisch fallen lässt. Also um da mal ganz konkret zu werden. Du hattest eben gefragt, was bedeutet so ein Immutable Backup zu haben? Also ich brauche im Grunde genommen einfach nur einen Server dafür, der mir als Backup-Ziel dient. So, das kann irgendeine Kiste mit entsprechend vielen Festplatten sein. Aber was auch ein Thema ist, also erstens, viele machen ihr Backup eben klassischerweise auf irgendein NAS für ein paar hundert Euro aus dem Mediamarkt. So, da kann ich das natürlich nicht machen, weil ich auf diesem NAS eben kein Betriebssystem frei installieren und konfigurieren kann.
Also ein
Also das
Server,
heißt,
einen echten konfigurationsfähigen Server, der würdest du sagen, ist dann damit, also drücken wir es
der
auch
ist
mal,
erforderlich.
genau, dann
Der ist
drücken wir es aber auch mal
erforderlich.
hart, der ist dann irgendwo auch, und jetzt kommen wir zum Übertrag ins technisch-organisatorische Artikel 32, würde ich jetzt auch sagen, das wäre dann doch eigentlich das Mindestmaß dessen, was heutzutage dann als adäquat eingestuft werden müsste, oder?
Ja, würde ich sagen. Vor allem, jetzt kommen wir noch an einen zweiten Punkt, der auch sehr stark vernachlässigt wird in dieser Gesamtschau des Disaster Recoveries und eines Risk Managements. Was sehr oft vernachlässigt wird, ist, dass, also man sieht Backup häufig heutzutage noch als Einbahnstraße. Jetzt ist es aber so, es macht ja nur Spaß, wenn ich auch sicher bin, dass ich es wieder rausbekomme.
Absolut.
Eben schon erwähnt ist natürlich das Thema Testing. Das würde jetzt den Rahmen hier völlig sprengen. Kurzum, ich muss sicher sein, dass ich mein Backup wieder intakt rausbekomme. Was aber auch ein Thema ist, was absolut vernachlässigt wird, was mir persönlich ein Riesenanliegen ist, ist das Thema Wiederherstellungsgeschwindigkeit. Es ist so, dass die Hardware, sei es jetzt diese klassische MediaMarkt NAS, die sowieso, aber auch wenn sich da jemand irgendwie einen Server zusammenbastelt, dass die einfach, dass man da das letzte Gedöns holt, auf Deutsch gesagt, oder irgendwas, was man sowieso noch in der Ecke liegen hatte. Und dann ist das eine Einbahnstraße. Ich schmeiß da mein Backup rein und dann hoffen wir mal das Beste. Das Problem ist, dass dann doch viele Leute merken, sie haben zwar ein Backup und im Krisenfall sehen sie dann aber, ja super, das Backup liegt jetzt hier auf meiner 420 € Mediamarkt NAS und die Wiederherstellung dauert 8 Tage.
Und
So,
dann sind wir
weil die Lesegeschwindigkeit entsprechend gering ist. Und
absolut.
das ist ein Thema, das wird wirklich sehr, sehr stark vernachlässigt. Also in diese Backup-Workshops, wo ich reingehe, mir kann da niemand ad hoc sagen, wie die Lesegeschwindigkeit ist. Und wenn ich dann sage, naja, ihr seid ja Techniker, ihr kennt euch damit ja aus, das sind irgendwelche Consumer-Festplatten, 2, 3, 4 Stück im RAID. Da könnt ihr euch ja an 2 Fingern ausrechnen, dass wenn jetzt euer Unternehmensnetzwerk, was beispielsweise 20 Terabyte hat, das wiederherzustellen, das ist halt eine Sache von Tagen. Einfach durch die reine Geschwindigkeit, bis man mal erstmal wieder anfangen kann, als Informatiker zu arbeiten. Sondern man sitzt davor und guckt auf den Ladebalken. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema, wo man wirklich sagt, wenn man sich auch so einen Backup-Server kauft, und da spricht man wirklich nicht von, da ist man im vierstelligen Bereich in der Regel. Also man spricht da nicht von fünfstelligen Bereich, da ist man bei einigen tausend Euro. Und wenn man sich so einen Backup-Server kauft, dann ist da zum Beispiel mein Rat, man sollte sich zwei Speicherpools machen. Man sollte sich einen SSD-Speicherpool machen, auf den ein Vollbackup einmal drauf geht und dann für die längerfristige Archivierung normale drehende Festplatten. Muss nichts Teures sein. Hauptsache im RAID, damit man keinen Datenverlust riskiert. Und dann sollte man seinen Backup-Job so konfigurieren, dass das aktuellste Backup idealerweise immer als Vollbackup auf den SSDs liegt.
Wegen der
Denn dann habe ich,
Schreibgeschwindigkeit einfach, um
genau,
da Umdrehung reinzubringen.
Schreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt den Fall habe, ich habe eine Ransomware, ich kann im Prinzip meine operative IT-Umgebung gerade im Moment abschreiben und möchte so schnell wie möglich aus meinem Backup recovern. Dann kann ich natürlich von SSDs mit einer vielfach, zigfach, hundertfach höheren Geschwindigkeit als von drehenden Festplatten zurücksichern.
Und
Und
jetzt sind wir ja auch. Jetzt zitiere ich mal ganz kurz, oder was heißt zitiere? So einigermaßen habe ich es im Kopf, aber es läuft irgendwo am Ende des Tages auf ein Zitat des Artikel 32 raus. Sicherheit der Verarbeitung, wissen wir alle. Und da geht es ja eben um die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und diese, so irgendwie heißt es, Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo es eben heißt, die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall, Achtung, jetzt sind wir beim Thema Geschwindigkeit, rasch wiederherzustellen. Das heißt, wir haben eigentlich, zumindest mal in der gesamten Interessenabwägung, muss man das auch mit auf dem Schirm haben, das Thema Geschwindigkeit in zwei Richtungen, Schreiben und sozusagen Lesen im Sinne von wiederherstellen auch mit zu berücksichtigen, um aus einer, ich sage es mal, Konfliktsituation mit dem Artikel 32 rauszukommen und wo man eben ganz klar sagen muss, das ist dann sicherlich auch nicht das, was heutzutage State of the Art wäre, richtig?
Absolut.
Ja.
Also dem kann ich nichts hinzufügen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da aus meiner Perspektive, mir war es offen gesagt gar nicht so klar, das, was du gerade zitiert hast. Aber es ist
Absolut.
für mich eigentlich recht beruhigend. Ich wollte nämlich eben noch sagen, dass ich der Meinung bin, also gerade bei diesem kleinen Thema Backup, was meiner Meinung nach die Analogie zum Gurt und Airbag im Auto ist,
Ja.
bin ich auch der Meinung und ich bin, glaube ich, bei den Menschen, die mich persönlich kennen, nicht im Verdacht, jetzt ein Regulatorienfreak zu sein. Aber
Kann ich bestätigen.
das ist was, wo ich sage, da finde ich es wichtig, dass da der Gesetzgeber auch den Unternehmen, den Unternehmern, den Entscheidern gewisse Rahmenbedingungen gibt,
Die
weil
sind ja
das sind
da, das ist es
eigentlich,
ja.
genau,
Genau, die
das
sind
sind
ja
kleine
da.
Maßnahmen.
Ja.
Es sind sehr kleine Maßnahmen und diese kleinen Maßnahmen führen am Ende momentan primär bei Versicherungsgesellschaften, aber die wehren
Ja.
sich ja gerade dagegen, darüber haben wir gesprochen.
Ja.
Aber es ist vor allem volkswirtschaftlicher Schaden, der
Ja,
entsteht.
absolut.
Volkswirtschaftlicher Schaden, der entsteht durch Nachlässigkeit und wirklich für ein Unternehmen, für ein halbwegs vernünftiges Unternehmen, also ist klar, wer den Euro nicht ehrt. Aber wenn ich sage, eine solide Backup-Lösung, die mich wirklich schützt, die kostet mich 8.000 Euro all in all. Und ich gehe da zum spezialisierten Dienstleister, wie beispielsweise wir machen solche Projekte wirklich, so hart es klingt, aber aus der Retorte.
Ja.
Insofern, dass wir da wirklich Projektpläne haben mit gewissen Varianzen, also Branche, Unternehmensgröße. Da können wir aus der Retorte ein Backup-Konzept zaubern. Dementsprechend muss man uns da auch nicht 100 Arbeitsstunden bezahlen.
Ja,
So,
und
und
das
das
muss es
ist
einem einfach wert sein. Also nämlich gerade
genau.
insbesondere auch vor dem Hintergrund regulatorische Anforderungen. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter zu schreien danach oder ne, die sind ja da. Ich habe es ja eben zitiert. Das ist mir ja gerade immer ein Anliegen. Die genaue Argumentation von dem, was der Gesetzgeber eigentlich will, die ist ja schon definiert. Also das steht ja schon im Artikel 32 und auch in anderen Verkettungen steht ja schon da. Diese Norm ist ja nun mal so notwendigerweise, so, würde ich sagen, unkonkret gehalten, dass das natürlich auch ja auslegungsfähig ist und das ist eben wiederum von dem Hintergrund der technischen Entwicklungen, aber auch der Bedrohungslage und auch all dem, was du auf Stufe 1 und 2 der Backup-Strategie genannt hast, nur mal was man abwägen muss. Und wenn ich es nicht tue und mir auch aber eben über die Geschwindigkeit keine weiteren, ne, Gedanken mache, da sind wir nicht bei einer raschen Wiederherstellbarkeit, dann haben wir letzten Endes natürlich trotz allem volkswirtschaftlich haben wir besprochen, aber sicherlich auch ein betriebswirtschaftliches Risiko, ein Compliance-Risiko, weil wir sind einfach nicht im Einklang mit den Vorgaben des jetzt schon geltenden regulatorischen Rahmens, Artikel 32, ganz klar. Und ich denke, das muss einem irgendwo auch bewusst sein, dass man letztlich ja, sich seine Backup-Strategien vor dem Hintergrund, was du uns jetzt wirklich konzeptionell, strategisch, aber auch technisch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben hast, man musste sich einfach mal anschauen, nochmal anschauen. Und man muss sich die Frage stellen, ob das, was man irgendwann mal vor 5 Jahren etabliert hat, das ist ja eine halbe Steinzeit früher gewesen, jetzt im heutigen Zeitalter der technischen Entwicklungen, ob das noch adäquat ist. Ne? Die Regelungen sind jetzt, also gestern, jetzt weiß ich gar nicht, ob das so klug ist, aber also mit Blick auf die Verwertung und die Ausstrahlung, aber ne, ist jetzt eigentlich egal. 26. Mai ist heute, gestern war der 25. Mai, also der 25. Mai 2018, 25.05.2018 ist die Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden. Und das sind jetzt 5 Jahre. Also diese Norm existiert nun mal 5 Jahre. Und das muss man sich jetzt auch tatsächlich mal vor Augen halten. Und ich glaube, da kann man auch die aufsichtsbehördliche Sicht früher oder später vorhersagen. Natürlich wird sich das jetzt über die Zeitschiene auch so ein bisschen alles den technischen Gegebenheiten, die du uns jetzt da dargestellt hast, annähern. Und dann sind wir doch eigentlich auch dazu verpflichtet zu handeln. Und das soll doch vielleicht an der Stelle unser gemeinsamer Aufruf sein. Fast schon als Schlusswort, würde ich sagen. Also schaut euch die Backup-Strategien der Unternehmen an. Also ihr als Unternehmer, wer auch immer sozusagen da in der Rolle, in welcher Rolle auch immer, mit im Boot ist. Es geht wirklich um vieles. Und ich denke, Jannik, du hast es uns ganz plastisch und technisch greifbar, wie immer, vermittelt, sodass ich denke, dass hier der ein oder andere auch echt ein To-Do mitnimmt, würde ich mal zumindest hoffen.
Ja. Ich will vielleicht als Schlusswort anfügen, meiner Meinung nach ist das insbesondere das Thema Backup. Das Thema IT, Security, Disaster Recovery im Gesamten, aber das Thema Backup im ganz, ganz Speziellen, ein Thema, was die strategische Führung der IT, was in der Regel am Ende vom Tag immer noch häufig die Geschäftsleitung ist, das ist eine Chefsache, der sollte man sich annehmen und das sollte man sich auch im Zweifel mal zeigen lassen. Man muss das nicht betreuen, aber man sollte wirklich da sicher sein, dass das so ist, wie es einem gesagt wird. Das ist vielleicht an der Stelle ein bisschen in Unternehmer-, Management-, Prokuristenrichtung. In Richtung der IT-Verantwortlichen ist mein klares Signal auch, liebe Kollegen, ihr solltet an der Stelle euch aber auch ein Stück weit in der Sache einen Freibrief holen beziehungsweise geben lassen. Und wenn ihr der Meinung seid, das geht noch nicht, weil ihr technisch dafür nicht gerüstet seid, dann solltet ihr auch einen gewissen Druck ausüben und das Standing für diese Sache oder das
Ja.
Standing dieser Sache durchsetzen, dass ihr da auch an die entsprechenden Entscheidungsträger, Freigebenden, Entschuldigung, rantretet und da einen gewissen Druck aufbaut, damit
Ja.
ihr aus dem Schneider seid. Also weil das ist wirklich eine, das ist ein heißes Eisen und das ist mir
Absolut.
recht wichtig.
Vielen Dank nochmal für ja, das nun tatsächlich Schlusswort in dem Zusammenhang. Themen-Special Risikomanagement und sichere Backups war das jetzt heute. Damit haben wir so die ja vielleicht auch logische Verlängerung des Themenkomplexes True Cybercrime in zwei Richtungen hinter uns, in zwei Themen-Specials, nämlich einmal die Versicherbarkeit von Risiken und andererseits eben Risikomanagement und sichere Backups generell als zentraler Bestandteil in diesem Spielchen. Und ich würde sagen, Jannik, jetzt haben wir fast wieder Lust fürs nächste Mal auf einen richtigen True Cybercrime ja, Abstecher in die Welt der verschiedenen Fallkonstellationen. Da bin ich und du auf der Suche und dann schauen wir mal, was uns das nächste Mal dann beschäftigt und wie wir den Fall nennen oder wie er heißt und wie wir ihn aufbereiten und gemeinsam analysieren.
Gerne, gerne.
Perfekt.
Gibt es
Ich
ja zum
hoffe.
Glück genügend Optionen.
Ja, zum Glück. Genau. In dem Sinne, Janik, vielen herzlichen Dank wie immer an dich und deine Expertise. Hast uns super abgeholt und ist toll abgerundet, wie immer. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit einem richtigen, in Anführungszeichen, mit einem True Cybercrime-Fall. Mal wieder weiter. Dankeschön. Bis bald.
Vielen Dank, Jan.